Ich vergesse ständig, dieses Ding wieder dran zu machen, ja. Ich möchte mit euch gemeinsam mit unserem Herzen mit Dank erfüllen. Erstens für unsere Band, dass ihr durch Gnade Gottes uns jedes Mal erbaut, uns wieder reinholt von dem Alltag ins Gottesdienst. Und ich bin dankbar dafür, dass ihr findet die Worte. Oft stehen wir Prediger da vor der Predigt und unsere Band hat schon alles schon erzählt. Wir müssen nur so einen Abschluss, alles zusammenfügen und am Ende Amen sagen. Und ich bin dankbar dafür. Herr, segne euch, gib euch hundertfach zurück. Ihr müsst Opfer bringen, Lukas und alle anderen. Ein Thema, was ich heute mit euch betrachten möchte, ist ein Thema, was nach der Bibelstunde entstanden ist. Wir hatten eine sehr interessante Bibelstunde gehabt. Solche habe ich letzte 27 Jahre nicht gehabt. Wir haben nur einen Vers betrachtet, den ersten Vers des Briefes. Und dafür ist sehr viel Zeit aufgewendet worden. Man hat gesehen, es war viel zu besprechen, viel anzuschauen. Gab es viele Gedanken. Mich ließ aber diese Bibelstunde nicht los. Also ich habe nicht viel erzählt, vieles haben Geschwister berichtet und haben auch erzählt, was sie persönlich bewegt, was sie innerhalb dieser Zeit, in der wir leben, feststellen müssen und womit sie kämpfen auch. Und der Herr begleitete mich jetzt fast 2,5 Wochen mit diesem Vers und begleitete mich auch beim Nachdenken. Ich denke, dass ihr kennt diesen Spruch. Ich denke, also bin ich. Viele von euch haben es gehört. Viele Denker vergangener Zeiten, auch heutiger Zeit, gebrauchten und gebrauchen auch diese Aussage. Ich denke, also bin ich. Wir Menschen, wir müssen viel nachdenken. Wir denken immer. Wir müssen viele Entscheidungen treffen, ob es Kinder sind, Jugendliche, ob es ältere Leute sind. Wir müssen Entscheidungen treffen. Und die Entscheidungen spielen gravierende Rolle in unserem geistlichen Leben auch. Die Entscheidungen, die wir treffen, betreffen uns, aber auch sehr oft unsere Umgebung, unsere Familie, unseren Freundeskreis, unsere Mitmenschen, die uns umgeben, die Gemeinde, in der wir uns befinden. Unsere Entscheidungen, die wir persönlich treffen, färben sich ab auf alles, was uns umgibt. Wir haben mit unseren Kindern jetzt ein bisschen unsere Spielkisten durchgeschaut, welche Spiele wir jetzt weiter verschenken und welche Spiele wir doch beibehalten jetzt noch aus unserem Familienspielkatalog. Und haben einige Sachen rausgefunden, die Jahrzehnte bei uns versteckt lagen, wo wir als kleine Kinder, ich mit meinen kleinen Jungs damals noch, verschiedene Feuer angezündet haben und verschiedene Farben angeschaut, welche Elemente in welcher Farbe verbrennt. Und so hat es mich auch zum heutigen Gottesdienst auch geleitet. Das Wort sagt, dass wir das Licht der Welt sind. Und oft der Beimisch in uns, in unserem Inneren, färbt auch auf die Menschen, wenn wir brennen. Manchmal ist es klarer Feuer, manchmal ist es so hell, dass es die ganze Umgebung erleuchtet. Manchmal brennt es, aber gibt kaum Licht weiter. Und es ist nicht mit dem Herrn verbunden. Sein Licht erfüllt die ganze Welt. Aber Menschen, wir haben bestimmte Eigenschaften. Und unsere Person, sie kann einen Menschen erleuchten und ihm helfen beim Erkennen seines tatsächlichen Zustandes oder es nicht tun. Ich möchte ein Bibelvers mit euch betrachten. Steht in Epheserbrief 5. Kapitel, 15. Vers. Ich werde beide Verse dann 15 und 16 lesen. Da steht so geschrieben: Seht nun darauf, wie ihr mit der Sorgfalt wandelt, nicht als Unweisen, sondern als Weisen, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Ich denke, ich muss keinem beweisen, dass die Zeit, in der wir leben, ernst ist. Ich muss es nicht beweisen. Ich, selbst denjenigen, der nichts mit der Bibel und dem Wort Gottes am Hut hat. Viele Menschen sind mit Sorge erfüllt. Sie wissen nicht, was passieren wird. Unsere Generation und Generation unserer Eltern haben sowas nicht erlebt, wie es momentan in der Welt geschieht. Ob es die Wirtschaft ist, ob die Politik, egal was es ist, ob die Unruhen in unserem Lande, egal was es ist, sowas haben wir nicht erlebt. Paulus aber schreibt zu Epheser: Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt. Ist was interessant, was ich feststelle, obwohl wir in so einer schwierigen Zeit leben, in der Zeit, wo wir ganz ernst und ganz genau darauf bedacht sein müssen, was wir tun, welche Entscheidungen wir treffen. Doch leben Menschen um uns herum, als würde der nächste Tag genauso gut sein wie der heutige. Und wenn man die anspricht, Leute, man muss in dieser Zeit genau die richtigen Entscheidungen treffen. Und viele sagen, es wird doch wieder alles gut. Es ist doch jetzt nicht schlecht und wird auch so sein. Römerbrief schreibt Paulus so ein Wort: Lass dich nicht von Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Die Frage, die sich mir stellt persönlich: Was heißt Gute? Was heißt gut? Wenn ich 100 Menschen nehme und frage, was ist das Gut? Was ist das Gute? Ich werde 100 unterschiedliche Antworten darauf bekommen. Was gut ist. Ist interessant, ich beschäftige mich schon länger mit der Sache, was meine Kinder in der Schule lernen. Ich muss oft feststellen, dass ich muss oft mich einbringen, um meine Kinder gerade zu biegen. Weil das, was in der Schule denn beigebracht wird, sie als diejenigen, die der Herr in die Familie mir gegeben hat, zerstört. Sie verkrümmt und verkrüppelt als Personen. Wir haben heute in unserer Zeit so viel Zugang zu verschiedenen Medien. Wir haben so viel Zugang zu Informationen und auch zum Bildungswesen. Ich habe einen Vorteil, meine Schwägerin, die ist im Lehramt, ja, also die ist Lehrerin vom Beruf her. Und wenn ich mich mit ihr unterhalte und frage, Regina, ich brauche die und die Information, die kennt Leute, die das kennen. Selbst wenn die es nicht weiß, sie findet für mich die Information und ich bin dankbar dafür. Denn das heutige Denken, was gut ist, wird uns beigebracht. Jeder von euch kennt solche Methoden wie Ausschlussverfahren bei Entscheidungsfindung oder Adenauerkreuz. Wer kennt Adenauerkreuz? Die ältere Generation vielleicht kennt das noch. Adenauer hat früher, bevor er eine Entscheidung getroffen hat, Kreuz gemalt. Ich danke dir, ich schmelze. Er hat Kreuz gemalt und für und gegen geschrieben. Und so hat er seine Entscheidung getroffen. Wenn er eine Entscheidung mehr für hatte, war er dafür. Wenn gegen, da war er dagegen. Also Adenauer Kreuz. Ja, ist nicht Andreas Kreuz am Bahnsteig, ja, sondern Adenauer Kreuz. Derjenige, der noch Adenauer kennt, wer das war, weiß, dass er Entscheidungen treffen musste seinerzeit. Und ich habe mich gefragt, in der Schule müssen die Kinder feststellen, was wahr ist und was unwahr ist, was stimmt und was nicht stimmt. Ob es Mathematik, Geschichte, Deutsch, Geografie, egal was, welcher Fach das ist. Sie müssen der Wahrheit nachgehen. Das Falsche wird mit falschen Noten bestraft, sodass sie wirklich gelenkt werden durch das Wahre. Und das war interessant, dass diese Frage, was gut ist, muss ich auch treffen. Als ich keine Kinder hatte, wusste ich ganz genau, wie man Kinder erzieht. Dann kam der erste, zweite, dritte, vierte und ich weiß heute nicht mehr. Ich bewege mich, ich bete, Herr, leite mich durch diesen Tag, dass ich abends mich beugen kann und sage, Herr, danke, dass du mich durchgebracht hast. Ja? Weil das sind Menschen, sie sind sehr unterschiedlich. Sind alle vier von mir und sind sehr, sehr unterschiedlich. Bei einem, wie ich schon letztes Mal gesagt habe, reicht anzuschauen, bei dem anderen muss ich immer Machtwort sprechen. Ja? Und ich bin dankbar trotzdem dafür, dass er sie mir geschenkt hat, dass ich sie habe und dass ich mit ihnen zusammenwachsen kann. Deswegen, was ist gut für mich? Ich weiß es nicht. Ich habe das Leben, was ich jetzt lebe, lebe es zum ersten Mal. Zweites Mal gibt es nicht. Was gut für mich morgen ist, das weiß ich nicht. Deswegen, ich bete immer in der Gnade, ja, da ist was vor mir, ist das gut für mich? Zeig mir. Ob ich diesen Schritt wagen soll oder nicht, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass ich nicht nur ihr vor solche Entscheidung stehe, auch ihr. Und wenn ich zu meinen Eltern zu Besuch bin und frage nach der Erziehung, sagen sie, oh, ihr wart anders damals. Meine Kinder glauben es auch, dass wir anders waren. Ich erzähle nicht alles. Was ist gut für mich? Was ist gut für meine Familie? Entscheidung über mein Berufsleben färbt sich auf meine Frau, auf meine Kinder. Entscheidung über meinen Wohnort, Entscheidung über die Literatur, Musik, Filme, alles, was mich umgibt, was ich sage, das ist gut, wird Auswirkungen haben auf meine Familie. Es wird auf mich abfärben, es wird auf Mitmenschen, die mich umgeben, abfärben. Was ist gut für unsere Gemeinde? Wir sind hier alle Mitglieder. Jeder ist von dem Herrn berufen mit eigener Funktion. Ich bin dankbar, wenn das Auge sagt, ich bin's Auge und möchte kein Fuß sein. Wenn die Hand sagt, ich bin die Hand, die rechte Hand, und die linke sagt, ich bin die linke Hand, und sie sich nicht vertauschen, weil dann funktioniert nichts. Geschwister, diese Entscheidungen, aber wir müssen treffen. Und die treffen wir. Was ist gut für unsere Jugend? Was ist gut für unsere Kinder, Teenies, Jungscha? Was ist gut für unser Land? Ich habe vor kurzem einen Bericht gelesen. Ich bin dem Thema der Buße nachgegangen und musste feststellen, ich interessiere mich sehr für die Geschichte. Ich interessiere mich für die Geschichte des Landes, wo ich lebe, auch für meine Glaubensgenossen, die mit mir diesen Weg gehen und vor mir gegangen sind. Und das ist interessant, besonders in dieser Zeit, wo wir vom Krieg umgeben sind. Wie stand die Gemeinde damals zu dem Krieg? Wie hat sich die Gemeinde positioniert zu dem Krieg? Liebe Geschwister, wisst ihr, dass ich spreche jetzt nur den Baptistischen Bund an, dass wir sehr viel Buße tun mussten nach dem Krieg für das, was wir getan haben während des Krieges. Viele Prediger mussten den Dienst des Predigers quittieren, weil die Predigt nicht sauber war während des Krieges. Weil sie konnten nicht mehr vorne stehen. Es war aber nicht nur hier. Ich kann mich erinnern, ich habe gelesen, also ich habe so einen Wälzer mit Dokumenten des Baptistischen Bundes in ehemaliger Sowjetunion. Das war dasselbe dort. Sie haben Buße getan, weil sie nicht richtige Position angenommen haben. Die haben Entscheidungen getroffen. Die haben Gelder gesammelt für Panzer, Flugzeuge und alles Mögliche. Gold hergebracht, damit bessere Panzer da stehen, bessere Flugzeuge fliegen. Und dann, wo der Krieg vorbei war, standen sie gebeugt vor dem Herrn und hatten keine Freiheit mehr. Weil der Satan hat gesagt, du bist Friedensbringer. Du bist für Frieden aufgetreten. Wir müssen heute auch diese Entscheidung treffen. Und ich bete oft für meine Geschwister, auch in Ukraine, in Russland momentan, damit sie ihre von Gott gewollte Position einnehmen. Dass die frei bleiben. Dass die frei und offen beten können. Auch ich werde oft nach meiner Position gefragt. Zu mir kommen Leute und sagen, Oleg, du bist doch Russe, wie stehst du jetzt? Sage ich, tut mir leid, ich bin erst ein Kasache. Aber ich habe meine auch Position dazu. Ja? Geschwister, was ist gut? Ich habe viele Meinungen. Ich habe auch eine Meinung. Oft denke ich, das ist die richtige. Und oft denke ich, dass es gibt zwei Meinungen, meine und die falsche. Ja? Und oft werde ich des Besseren belehrt. Ja? Geschwister, wie finde ich nur das Gute? Wir haben mit euch ganz am Anfang hier gelesen, lass dich nicht von Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das heißt, das Böse kann überwunden werden. Das Böse kann besiegt werden durch das Gute. Christa, kennt ihr diesen Vers? Die Liebe bedeckt viele Sünden. Die Liebe hat Macht, viele Sünden zu bedecken. Nicht alle. Aber viele. Zum Beispiel in meinem Eheleben, wenn meine Frau nicht mit Liebe mir begegnet, bin ich verloren. Ich habe so viele Fehler und wenn sie nicht mich lieben würde, wäre vorbei alles. Ja. Und ich bin dankbar, dass ihre Liebe bedeckt so viele Fehler in meiner Persönlichkeit. Und das ist auch gegenseitig muss geschehen. Die Liebe hat die Kraft, das Böse zu überwinden, die Sünde zu bedecken, sondern überwindet das Böse durch das Gute. Vielleicht kurz davor. Unser ganzes Bildungssystem, das wir heute in Deutschland haben, ist entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg. In der Form, wie das heute ist. Und eine riesengroße Stiftung hatte das Maßgebende zur Formung und Förderung des deutschen Bildungswesens. Die Rockefeller-Stiftung. Durch sie ist eigentlich das heutige Bildungssystem entstanden. Es sind nach dem Zweiten Weltkrieg Millionen geflossen in das deutsche Bildungssystem. WHO ist dasselbe, ja. Ich sehe eure Gesichter, aber das ist so. Derjenige, der sich mit der Geschichte des Bildungssystems nicht beschäftigt, weiß nicht, woher das kommt. Und es spielten etliche Leute sehr großen Einfluss drauf. Es ist ein sehr altes Buch. Dieses Buch schrieb René Descartes, 17. Jahrhundert. Es ging um die Methodik, um das Betrachten, wie finde ich das Richtige. Er bildet den Fundament für Findung der Antwort. Er hat es methodisiert. Es hat eine Methode entwickelt, damit er die Antwort findet. Eigentlich guter Gedanke. Das heißt, er hat ein Verfahren aufgestellt, wie finde ich einen Weg zu der Antwort. So sah der Mensch aus, lebt im 17. Jahrhundert. Ein Jahrhundert später griff Karl von Linné, ein Schwede, die Lehre weiter auf, entwickelte es weiter, war ein Christ. Er war ein Biologe und entwickelte Klassenbildung. Das heißt, Arten wurden klassifiziert, Arten von Tieren. Und er hat weniger entwickelte Tiere aufgenommen, dann mehr entwickelte und dann irgendwann Mensch und der Affe. Er hat es klassifiziert. Das war 18. Jahrhundert. 19. Jahrhundert kam dieser Mensch. Viele kennen ihn, ja? Er hat es weit aufgegriffen, die zwei vorangegangenen Sachen, die Methodik, Klassifizierung und was hat er entwickelt? Evolutionstheorie. Gut, die Evolutionstheorie gab es schon vorher. Er hat es klassifiziert. Eigentlich diejenigen, die sich ein bisschen mit Biologie beschäftigen, wissen, dass Charles Darwin nicht der Erste gewesen ist, der dieses Thema betrachtet hat. Sein Großvater, Erasmus Darwin, der war derjenige, der das, den Fundament dafür gelegt hat. Sein Vater wollte nichts von der Biologie und dem ganzen Wissen, aber sein Großvater, der Erasmus, hat alles vorbereitet. Charles ist auf seinen Weg eingegangen dann, hat es auch die ganze Klassifizierung übernommen und weitergeführt. Und die Reise zu Galapagos-Inseln hat es weitergebracht. Das ist nur ein Bereich, das ist der Bereich der Biologie. Sie wollten nur Klarheit schaffen. Sie wollten nur das Gute. Vielleicht fragt mich Oleg, wozu das Ganze jetzt hier? Liebe Geschwister, ich möchte nur zeigen, wie unser Denken geformt wird von denen, die nicht formen sollten. Aber wir lassen uns auch formen. Es ist so einfach doch, die Kinder zur Schule zu schicken, von der Schule zu empfangen, Essen zu geben, umzukleiden, schlafen legen. Das ist der einfachste Weg. So funktioniert es aber nicht. Wir fragen uns, warum so viele Kinder oder junge Leute sich die Gemeinde abkehren. Wir hatten ein wunderbares Gespräch letzten Sonntag gehabt darüber. Oft sind wir die Eltern schuld. Wir haben kein offenes Ohr. Die Kinder und Jugendliche haben viel zu erzählen. Und sie möchten auch erzählen. Denkt ihr, habt nur Sorgen? Sie auch. Wir haben wenigstens Ehepartner, mit denen wir darüber sprechen können, denen wir unsere Sorgen nahebringen wollen und können. Aber sie, bei denen ist ganz einfach, keiner will mit mir was haben. Keiner interessiert sich für mich. Und wisst ihr, das ist schlimm, wenn wir als Eltern nicht dieses offene Ohr schenken. Weil dann findet sich jemand, der dieses offene Ohr schenkt. Und so werden viele Fragen dann betrachtet. Ich habe viele Erfahrungen, die ich bekommen habe, auf Abwägen bekommen. Als meine Eltern so weit waren, mit mir zu sprechen, wusste ich schon alles Bescheid. Und mit 17 Jahren, wo die versuchte, mich zu prägen, war ich schon geprägt und gestanzt und war hart genug. Und ich dachte, das, was ich bin, ist wahre Münze. Und dann hat mir mein Leben gezeigt, wie hart ich doch bin. Geschwister, sie wollten nur Klarheit verschaffen. In welche Umgebung leben wir? Ich merke oft, wenn ich so mit Geschwistern und mit Christen spreche, wir vergessen oft, dass wir auf dem Feindesgebiet befinden uns. Wo ich mit diesem Thema sich vorbereitete, habe mich erinnert an dieses wunderbare Beispiel, den damals wir hier mit euch gemeinsam gesehen haben, wo Daniel uns die Waffenrüstung Gottes gezeigt hatte mit Brüdern und Schwestern. Wisst ihr, oft gehen wir Kinder Gottes so durch die Welt, obwohl wir wissen, dass feurige Pfeile nach uns zischen. Und deswegen ist dieses Beispiel, was wir damals gesehen haben, ist für mich so wichtig, auch vor Augen. Ich habe mit einem Bruder sich unterhalten, ich habe gesagt, weißt du, ich verstehe nicht viel von Kriegskunst, aber ich weiß, wenn die feurigen Pfeile fliegen, dann rücken die Schilder zusammen. Sollten. Weil dann können sie aufgehalten werden. Dann kann mein Bruder meinen Kopf beschützen, ich seine Füße. Denn neben mir vielleicht meine linke Hand oder rechte Hand, abhängig davon, ob ich Rechts- oder Linkshänder bin. Und das ist wichtig. Klarheit verschaffen. 1. Mose 3. Kapitel, da wurde auch Klarheit verschaffen. Da wurde allen Menschen die Augen geöffnet. Kennt ihr die Geschichte? Ja, das ist die Versuchungsgeschichte. Der Teufel hat gesagt, und eure Augen werden aufgetan. Ihr werdet klar sehen und werdet sein, so wie Gott. Denn ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Ich staune immer von dem, die Augen sind aufgegangen bei Adam und Eva, steht geschrieben. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Da werden Menschen wie Gott und die erste Tat, was sie machen, sie bauen sich aus Feigenblättern die Schürzen. Und sie hörten die Stimme des Herrn und hatten Angst. Wisst ihr, ich habe eine Predigt gehört, ist nicht mein Gedanke. Adam und Eva erkannten, dass sie nackt sind und bauten sich aus Feigenblättern die Schürzen. Was tat Gott am Ende, als es festgestellt worden war, dass sie gesündigt haben und dass sie Garten Eden verlassen mussten? Was machte er? Er baute ihnen auch Schürzen, richtig? Aus Fell. Und ich habe so einen guten Gedanken gehört. Wisst ihr, Adam und Eva dachten, Feigenblätter reichen. Dass wir bald Gras drüber wachsen und dann kann ich mich wieder umziehen. Da schaffen die Feigenblätter nicht mal zu verwelken. Und Gott sagt, dies, was da geschah, da reicht dasselbe der Fell nicht. Das dauert, bis der Sohn Gottes kommt und euch freispricht. Oder freikauft besser. Epheser, 5. Kapitel, 15. und 16. Vers. Seht uns darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt. Dies haben wir schon gelesen mit euch. Nicht als Unweisen, sondern als Weisen. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständlich, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Und da habe ich mein riesengroßes Problem. Ich sehe oft Menschen, die Krieger sein sollten, die im Kampf mit dem Bösen eintreten sollten, die aber nie Gebrauchsanweisung lesen. Ich habe vor kurzem eine Markise eingebaut. Nachdem, wo ich ein paar Einbauschritte vorgenommen habe, habe ich mich gestoppt und gesagt, warte mal, schlag doch das dicke Buch auf. Und lies mal nach in dem Verzeichnis, wie sieht der Aufbau aus. Oft sehe ich Kinder Gottes, die sich mit der Bibel überhaupt nicht beschäftigen, die so schlecht die Bibel kennen, dass sie nicht unterscheiden können, wo Epheserbrief steht. Und sie bezeichnen sich als Kinder Gottes. Und das ist fatal. Wenn ich nicht weiß, wie man den Schild benutzt, wenn ich nicht weiß, wie ich meine Schuhe binden soll. Geschwister, wir haben so schöne Schuhe. Also ich war jetzt in unserem christlichen Schuhladen bei Deichmann und habe mir Schuhe angeschaut, Breite in der Hand gehalten, angezogen, fertig. Passte. Diejenigen, die Glück gehabt haben, irgendwann in eurem Leben solche altertümliche Schuhe zu tragen, wissen, dass falsches Zubinden der Schuhe konnte dazu beitragen, dass jeden Krieg überhaupt nicht tauglich wird. Das Umwickeln des Stoffes um die Gelenke, das Binden, sorgte für festen Stand oder für rutschige Füße auf dem Feld. Was ist der Wille des Herrn? Ich spreche manchmal mit Menschen, die ich seit vielen Jahren kenne. Manchmal stelle ich fest, Manche sind viel weiter geworden im Worte Gottes. Sie haben sich entwickelt, sind gewachsen, sind von Kindern zu Männern geworden im Glauben. Manche sind zu Vätern geworden, aber manche sind Kinder geblieben. Und das ist sehr schlecht. Nicht, dass man ein Kind Gottes ist, sondern dass man im geistlichen Wachstum ein Kind geblieben ist. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir bei uns, hier bei uns in Rastatt, so viele Geschwister haben, die sich opfern, um das Wort Gottes an die Kinder, Jüngste, Jugend und alle, die das Wort Gottes wissen und verstehen möchten, das Wort tragen. Manchmal sehe ich meine Geschwister, ich sitze da und höre zu, also wenn ich meine Kinder auch abhole vom Jungscher und Teenie-Kreis und die mir alles erzählen dann, was sie gehört haben, was sie Neues gelernt haben. Manchmal staune ich selber, wie weit Gott unsere Geschwister gesegnet hat und ihnen dieses Thema nahegebracht hat, damit meine Kinder belehrt werden. Und ich bin dankbar dafür. Ich möchte an dieser Stelle lesen aus Matthäus Evangelium 4. Kapitel 16. Vers. Das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land des Todesschatten wohnten, ist das Licht aufgegangen. Kennt ihr diese Stelle? Jesus ist nach Gefangenschaft von Johannes dem Täufer, hat sich niedergelassen. In einem Gebiet, ich kenne die Stadt Naphtali, die andere kenne ich nicht, Sebulon, glaube ich, Gebiet Sebulon oder Laden Sebulon. Und dann steht dieses Vers, das kommt aus Jesaja-Brief, das war die Offenbarung und die ist in Erfüllung gegangen. Und da steht, das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Lande des Todesschatten wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Geschwister, ich frage mich, leben wir alle im Lande des Lichtes oder in einem Land, wo keine Schatten sind? Hat sich die Natur dieser Welt verändert? Hat der Teufel seinen Krieg aufgegeben? Hat er kein Verlangen nach Zerfleischen und Zerstören von gläubigen Kindern? Nein. Er ist sehr beständig. Wisst ihr, Geschwister, es ist denen zu helfen, die sich helfen lassen, gibt es so ein Sprichwort. Und es ist einfach ein Krug zu füllen, was leer ist. Aber wenn ein Mensch schon sich als voll hält und reich ist, dann kann jemand, der reich sich sieht, nicht reich machen. Derjenige, der sich als gesund sieht, kann man nicht heilen. Derjenigen, der weise ist, kann man nicht mehr weise machen. Er ist schon voll. Und Jesus sprach, da war ein Mensch, der blind war. Ein Mensch, der von Kindheit auf blind war. Der hat nie das Licht gesehen. Und Jesus schenkte ihm das Licht und er erblickte das Licht und ist mit dieser Erkenntnis des Lichtes zu den Menschen gegangen und hat angefangen, von Gott zu zeugen. Wir haben letzten Sonntag gesprochen von der Geburt, geistlichen Geburt, wie wir persönlich es erlebt haben. Ich kann mich erinnern, das war 1. September, Sonntag, erste Predigt. Der Bruder hat das Vorwort gelesen, ich habe mich bekehrt damals. Ich bin rausgegangen, ich hatte so eine Freiheit in mir, ich hätte die Bäume umarmt, alle, die da im Garten waren. In mir brodelte alles. Und das ist passiert dann, wenn wir Jesus in unser Herz bekommen. Dann, wenn er eingeht und wirkt. Das brennt alles. Und das ist auch mit diesem Blinden geschehen. Er geht wohin? Es ist Sabbat. Er geht in die Synagoge, erzählt von den Wundern Gottes, was er getan hatte an ihm. Und die sagen, es geht nicht, heute ist Sabbat. Es durfte nicht passieren, das war nicht Gott. Was passierte? Sie stießen ihn raus, warfen ihn raus aus der Synagoge, warfen ihn raus aus der Stadt. Und da sitzt er, sehend und doch verstoßen. Und wisst ihr, Jesus sieht ihn. Jesus ist extra zu ihm gegangen und sprach ihn an. Wisst ihr, und als die Menschen haben gesehen, dass Jesus mit ihm spricht, kamen auch dazu, auch die Pharisäer. Und sie wollten wissen, was da wird jetzt erzählen. Und nachdem Jesus was alles gesagt hatte, haben sie gesagt, meinst du, wir sind auch blind? Und da kommt diese Aussage von Jesus. Als Jesus hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Du kannst keinen Gerechten bekehren. Wenn der Mensch gerecht ist in seinen Augen, kann Gott ihn nicht verändern. Wisst ihr, ich habe am Freitag oder Samstag habe ich von David gelesen. Je schwieriger die Zeit von David wurde, je mehr Feinde um ihn herum waren, desto kleiner wurde er vor Gott. Die ganzen Psalmen, wir können das, wenn wir Psalmen mit euch lesen, wir merken, da wo David von allen Seiten umgeben war von Feinden, war seine Erkenntnis seines wahren Ichs die richtige. Wisst ihr, manchmal lese ich Psalmen und denke, wow, das ist ein Stück aus Neuem Testament. Kein Wort von Gesetz, nur von Gnade. David wusste, aufgrund seiner Werke nicht zu retten. David wusste, ich kann nichts vorlegen. Ich kann nichts darbringen, dass meine Werke, der Herr sagt, aufgrund deiner Werke bist du gerettet. Er rief zur Gnade Gottes. Er rief zu einem gnädigen Gott, dass er ihn erlöse aufgrund der Gnade. Und das ist diese tiefe Erkenntnis. Ein Gesunder bedarf keines Arztes. Ein Starker bedarf keine Stärkung. Ein Gerechter ist kein Sünder. Und es gibt sehr viele Menschen, die gerecht in ihren Augen durch die Welt schreiten. Vergessen aber, dass die in der Finsternis leben. Wisst ihr, wir haben früher als Kinder so ein Spiel gespielt. Wir haben uns Augen zugebunden und waren auf zwei Gruppen aufgeteilt. Wir kannten einander und aufgrund des Zurufes wussten wir, wer in meiner Gruppe ist und wer nicht. Und so mussten wir einander fangen, abhängig davon, wer in welcher Gruppe war. Das war so ein kindliches Spiel. Aber heute, wenn ich erwachsen bin, denke ich oft, es handelt mich auch so. Wir sehen vor uns nicht, wir leben in der Finsternis. Und da hören wir Stimmen und jagen diesen Stimmen nach. Wir wissen nicht, was vor uns liegt. Wir stolpern, fallen, verletzen uns. Und doch bleiben wir blind. Die Binde ist auch um unsere Augen. Ich bin dankbar meinem Herrn. Ich bin dankbar meinem Erlöser, dass er mir diese blinden Binde von Augen gerissen hat. Dass er mich sehend gemacht hat. Dass ich heute mit meinen Geschwistern, erkennend die Zeit, in der wir leben, erkennend die Umgebung, in der wir uns befinden, beugen können und aufrufen zu unserem Herrn. Wenn wir unsere Schritte vorannehmen, wissen wir, was dies oder jenes bewirken kann in meinem Leben. Entfernt es mich von Gott? Entfernt es mich von der Erlösung oder nicht? Martin ist heute nicht da. Ich kann mich erinnern, er hat diese Sendschreiben durchgeführt bei uns, längere Zeit. Und dieser Teil an die Laodizien oder Laodicea, es hat mich sehr angesprochen. Damals, wo Martin dieses Thema gehabt hatte, Ich bin nach Hause gegangen und habe mich hingesetzt. Wirklich, diesen ganzen Sonntag, also ich habe mich gewälzt. Wisst ihr warum? Ich bin reicher als meine ganze Verwandtschaft zusammen, die vor mir gelebt hat. Wir haben uns gestern zum Frühstück hingesetzt, haben gegessen und ich habe gesagt, Kids, stellt euch vor, kein Fürst hier in Europa hatte so einen Tisch am Frühstück. So ein Frühstück, wie wir haben. Wir hatten 5 verschiedene Brotsorten, 2 verschiedene Fischarten, Kirschen zum Frühstück und etc. Ich spreche nicht über die Wurstsorten, ja. Wir sind sehr reich. Schande mir, wenn ich auch was Geistliches angeht, das auch sage. Da sagt Herr Jesu, denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ein sehr schwieriger, also das ist, wo ich diese Worte lese, ist mir sehr schwer. Mir mangelt an nichts. Mir mangelt weder an Kleidung, weder an Medizin. Ich habe ein Haus, Auto, mehr als 2 Paar Schuhe. Ich habe alles. Ich habe Gemeinde. Da kommen Sänger raus, die singen, Prediger, die predigen, Kinder, Geschwister, die mit meinen Kindern arbeiten. Ich kann mich zurücklehnen und mich erholen. Und kann sagen zu meiner Seele, freue dich, dann ist für dich vorgesorgt. Und das ist fatal. Fatal für mich. Diese Worte sind heute an mich gerichtet. Der Herr sagt zu mir, du erkennst nicht deinen Zustand. Du bist arm, wenn du dich für reich hältst. Du bist nackt, wenn du dich für gekleidet hältst. Du bist blind, wenn du meinst, das kannst du selber sehen. Und er ruft und sagt, komm zu mir und kauf von mir Gold, lass dich von mir kleiden und lass deine Augen mit Salbe heilen. Meine liebe Geschwister, ich wollte keinen Trübnis heute aufrufen. Wenn ich mit meinen Kindern spreche, sagen sie oft, Papa, du bist so streng. Die Eltern von dem oder von der erlauben mir. Sage ich, mein liebes Kind, ich bin so, weil ich dich liebe. Wärest du mir egal, hätte ich dir nichts gesagt. Tu, was du willst. Und aus diesem Buch sehe ich, dass ich meinem Herrn nicht egal bin. Mein Vater hat mir genau Anweisungen gegeben, wie ich zu leben habe, bis er kommt. Er hat mir ganz genau beschrieben, wie ich zu manövrieren habe auf dem Schiff meines Lebens durch das Meer, was mich umgibt. Er hat mir Kompass gegeben, den Heiligen Geist, der mich zurecht biegt und rückt, der mir den Weg zeigt durch die Schluchten und den steinigen Unterboden. Und ich bin dankbar ihm dafür, weil alleine durch die Finsternis käme ich nicht durch. Alleine würde ich es nicht schaffen. Und ich bin dankbar ihm für seine Gnade und Güte. Unsere Sänger haben heute gesungen. Und du kennst mich und trotzdem liebst. Wisst ihr, wenn ich so auf mich, Oleg, schaue, denke ich, wie kann der Herr mich lieben? Und trotzdem liebst du mich. Weil ich bin nicht gut. An mir sind so viele Fehler. Wenn ich an meinem Herrn denke, wisst ihr, Geschwister, er ist so rein. Wenn ich so mit Menschen, die ziemlich weit vom Herrn sind, die so fasziniert sind von Engeln, die so fasziniert sind von Engelwesen, ob es Seraphim, Cherubim sind. Und ich sage, wisst ihr, ihr betet fast sie an. Aber wo es an das Buch des Lebens ging, war kein einziges Wesen im ganzen Himmelreich würdig, das Buch des Lebens aufzutun. Kein einziges Wesen. Weder Cherubim, da Seraphim, weder Michael, Gabriel, die Erzengel, keiner war würdig, das Buch des Lebens aufzuschlagen, aufzutun. Nur unser Heiland. Damit wir ein bisschen begreifen, wie heilig er ist, wie rein er ist. Und der nimmt mich an, mich mit allen Fehlern. Manchmal beuge ich meinen Kopf und schäme mich für meine Taten, meine Aussage, für das, was ich gedacht habe. Und denke, Mann, das tut mir so weh. Und er beugt sich zu mir und spricht zu mir. Und das ist Liebe, Geschwister, das liebende Herr, liebende Vater, der aus Gnaden mich erlöst, nicht aufgrund meiner Werke. Und deswegen möchte ich uns heute als Gemeinde zu rufen. Geschwister, in dieser Zeit, wo Böse progressiert und zunimmt, lasst uns nüchtern sein, lasst uns wachen und dankbar sein, dass wir einander haben. Dankbar sein, dass wir Mitstreiter haben. Diejenigen, die sich zu uns hinstellen und sagen, lasst uns gemeinsam gehen. Und dafür möchte ich ihm dankbar sein. Ihm soll Ehre unter Kindern sein. Hier in Rastatt, aber überall auch dort, wo die Kinder sind von ihm. Amen.